Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer sechsten Einstiegssession, mal wieder hier bei Webinar Geek. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Und ich freue mich auch sehr auf unser Thema. Bei mir ist Jana. Freue mich sehr auf unser Thema heute. Ist jetzt natürlich, wir sprechen über unsere Marktplätze im Wesentlichen. Ist klar, da sind wir nicht ganz unabhängig und neutral, aber ganz, ganz wichtig, uns geht es hier definitiv um Börsenwissen und nicht um Werbung in eigener Sache. Also verlasst euch drauf, auch heute werden wir versuchen euch so unabhängig wie möglich zu erklären. Unser Thema. Also Ziel ist jetzt, dass wir innerhalb der nächsten 30 Minuten euch einen Überblick geben, was es für unterschiedliche Marktplätze gibt, warum es die gibt, wie sie funktionieren und wie ihr euch geschickt in diesem Dschungel bewegen könnt. Ich meine, jede aktive Investorin, die in ihre Ordermaske reinguckt und da 20 Plätze sieht, ich tue das durchaus bei meinen Depotbanken, du wahrscheinlich auch, ja, denkt so, oh, was soll denn das? Eigentlich wäre es mir lieber. Ich hätte da jetzt nicht so viel zur Auswahl. Vielleicht eins vorweg, finde ich auch sehr wichtig an der Stelle, ihr bekommt bei den wenigsten Banken das angezeigt, was für euch am besten ist. Das ist ein eigenes Geschäftsmodell dahinter. Es gibt manchmal bezahlen die Marktplätze dafür, dass sie oben angezeigt werden. Oder dass, wenn ihr nicht sagt, wo ihr eure Order platzieren wollt, dass es zu einem bestimmten Platz geht. Das sogenannte Kickbacks ist hier der Fachbegriff oder bei uns in der Bubble der Begriff dafür. Also da zahlen die Marktplätze dafür. Und grundsätzlich das zweite Kriterium, was oben angezeigt wird, hat mit den Kosten zu tun, die die Banken haben, nicht ihr. Also das vielleicht nochmal so als Hintergrund vorweg. Da ist ein echtes Gerangel bei uns in der Branche darum, wer darf welche Orders ausführen und dass ihr das wisst für euren Hinterkopf. Ihr könnt wie immer Fragen stellen, was jetzt schön ist, dass ihr die Fragen auch seht, die andere gestellt haben. Und ihr könnt da auch selber in Kontakt miteinander treten. Also bin mal gespannt, wie das jetzt hier so funktioniert. Und auch am Schluss, wenn wir fertig sind, bevor wir das Ganze zumachen, der Chat läuft weiter. Also wenn da noch was ist und ihr wollt uns noch ein Feedback geben, freuen wir uns da auch sehr,
Immer
sehr
sehr gerne,
drauf.
ja.
Legen wir mal los. Also wie funktioniert eigentlich Börsenhandel? Also die wichtigsten Kriterien für guten Börsenhandel aus unserer Sicht ist Fairness. Fairness heißt, dass alle Zugang haben, dass keinem den Zugang verwehrt ist. Und es ist tatsächlich so, dass wir an der Börse so reguliert sind, dass wir die Marktplätze, dass wir den Handel einstellen müssen, wenn, also für einen Moment stoppen müssen, nennen wir es mal so.
Ja.
Einstellen ist hier das falsche Wort.
Nee.
Für einen Moment stoppen müssen, wenn bestimmte Marktteilnehmer oder bestimmte Member, nennen wir die auch, keinen Zugang haben, wenn der Zugang aus irgendeinem technischen Grund blockiert ist.
Genau.
Das verstehen wir unter Fairness. Dann Liquidität macht einen guten Marktplatz aus. Das werden wir gleich ausführlich erklären, was das bedeutet. Liquidität ist so dieser Fachbegriff für das Umsatzvolumen. Also wie viel wird gehandelt? Wie viele Orders sind im Orderbuch? Wie hoch sind die Umsätze? Ja, das ist so im Wesentlichen das Kriterium der Liquidität. Und der dritte Begriff, der uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Transparenz. Also wie transparent ist die Preisfeststellung? Wie transparent ist die Orderbuchlage für ein Wertpapier? Und wie transparent ist tatsächlich also die gesamten Marktdaten, die durch den Handel entstehen, dass die verteilt werden und zugänglich sind? Habe ich was vergessen?
Nee, ich würde sagen, schon mal eine gute Übersicht. Wie gesagt, wenn Fragen sind, immer gerne rein, aber wir versuchen ja alles ein bisschen anzukratzen.
Liquidität dazu, zwei Worte da mehr dazu. Und weil die ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, also Liquidität, ich habe es ja gerade schon genannt, das ist das Umsatzvolumen. Und grundsätzlich, vielleicht ihr könnt euch vorstellen, inzwischen gibt es in nahezu jedem Wertpapier weltweit 24 Stunden Handel. Kryptowährungen werden sogar am Wochenende
Ja.
gehandelt. Ich glaube, Edelmetalle inzwischen auch. Ich bin mir aber nicht
Da
ganz
bin ich mir
sicher.
nicht sicher, ehrlicherweise. Da kann
Ja,
ich mich zu wenig mit
aber auf
aus,
jeden
aber
Fall Kryptowährungen
ja.
7 Tage, 24 Stunden. Aktien auf jeden Fall 5 Tage, circa 24 Stunden. Also der Terminmarkt hat nur noch ein einziges Fenster von einer Stunde, der geschlossen ist. Und es gibt garantiert irgendwo auf der Welt einen anderen Markt, der genau dieses Wertpapier handelt. Weil anders als bei Waren ist es ja so, es gibt keine Preisempfehlung, es gibt keine Vorgabe, es gibt nicht irgendwie einen Herstellerpreis und dann tut da einer noch eine Marge drauf, sondern die Preise werden für die Basiswertpapiere, damit meine ich jetzt Aktien und Anleihen, auch ja, eigentlich alle. Über Fonds und ETFs können wir gleich nochmal getrennt was sagen, aber werden nach Angebot und Nachfrage festgestellt. Aber die Frage ist Angebot und Nachfrage wo? Also ich gebe ein gutes Beispiel. Japanische Aktie wird in Frankfurt auf dem Parkett gehandelt. Wunderbar, kann man machen, aber die Nachfrage in Frankfurt und das Angebot, das wird ja nicht den Preis für diesen japanischen Plusche bestimmen. Nehmen wir mal Sony, Asahi, die Brauerei, das sind so große japanische Aktien. Sondern der Hauptmarkt ist immer der, wo das größte Umsatz ist, also die größte Liquidität. Das heißt, alle, die irgendwie eine japanische Aktie kaufen wollen und bekommen irgendwo anders ein Preisangebot, gucken, wo ist am meisten Umsatz, denn das wird dann der marktgerechteste Preis sein. Also das ist so eine Grundregel, nehmt das bitte einfach mit. Die liquidesten Märkte bestimmen die Preise und andere Märkte schauen, wo am liquidesten Markt der Preis ist. Und das gilt dann sozusagen als Referenz. Also Begriff hier ist das Referenzmarktprinzip. Super, super wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Ne? Wenn man sieht, wenn ich jetzt ein Auto kaufen wollen würde, dann würde ich ja auch gucken, was kriege ich für mein Auto oder wo kann ich den besten Preis bekommen? Und dann macht es ja irgendwie auch Sinn, dass man schaut, wo wird dann am meisten gehandelt? Ne? Also wo habe ich das meiste Angebot oder die meiste Liquidität? Und ich glaube, das unterschätzt man auch häufig, weil im Endeffekt, da ist ja auch immer so ein bisschen Risiko mit drin. Man selber will ja auch schauen, was machen die anderen? Und da, wo am meisten ist, damit ja auch der beste Preis zustande kommt, der für mich auch am meisten Sinn macht.
Genau so ist es. Also Referenzmarktprinzip. Dann nächste wichtige Punkt ist, es gibt zwei ganz große Unterschiede an Handelsplattformen. Das eine ist eine sogenannte MTF für Multilateral Trading Facility. Und es gibt sogenannte Market Maker Plattformen. Also alle, die jetzt hier dabei sind, bei Trade Republic ein Konto haben, da geht's, ich glaube, es ist lang und schwarz.
Ja,
lang das und schwarz ist ein Beispiel für die zweite. Oder die Baader Bank oder GetEx, das ist ein Beispiel für die zweite Form der Plattform. Und da ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Trade Republic einen ETF kaufe, der aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem auf Xetra gehandelt wird, dann guckt natürlich, also im Zweifel, wenn es nicht gerade was super Gängiges ist, hat der natürlich die Plattform, also in dem Fall Lang und Schwarz, hat den ja nicht in dem Augenblick, um mir den zu verkaufen. Es gibt keine Gegenseite. Super wahrscheinlich. Dann wird der Händler oder die Händlerin gucken, wo ist gerade auf Xetra der Preis, verkauft den mir dann und hat 2 Tage Zeit, sich einzudecken. Und dann spiegelt sozusagen der Preis, den ich dafür bekomme, spiegelt das Risiko wieder, dass sich der Händler oder die Händlerin dort, dass er den Anteil nicht bekommt, mir ihn aber verkauft hat und besorgen muss, dass der Preis sich inzwischen Zeit verändert und so weiter. Und auch die Gewinnmarge, die liegt da natürlich auch drin. Aber so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Also es gibt einen Referenzmarkt, an anderen Märkten wird es gehandelt. Und je nachdem, wie weit oder wie nah der Zeitpunkt, an dem ich das kaufe, an dem Haupthandel auf dem Referenzmarkt ist, umso näher ist auch mein Preis da dran. Sprich, jetzt sind wir bei einer Grundregel tatsächlich, werden wir heute jetzt noch ein paar Mal sagen, es wird einfach teurer, wenn ihr in die Abendstunden geht. Also wirklich so richtig spät. Oder wenn ihr jetzt, gibt es vereinzelt ja sogar schon am Wochenende Handel. Also stellt euch das einfach vor, ihr kauft eine Amazon-Aktie am Wochenende, USA ist zu, die verkauft euch jemand. Und wenn jetzt zwischen dem Samstag, an dem ihr die gekauft habt, und dem Montag 1,5 Tage vergehen, in denen unfassbar viel passieren kann, Attentat auf bekannte Politiker, ein Krieg bricht aus, eine Währung kollabiert, eine Bank kollabiert, irgendein DAX-Unternehmen kollabiert, kann ja alles sein. Ja, dann ist natürlich dieses Risiko, dass da was schief geht, in der Zeit ist damit drin in dem Preis, so als Grundregel. Also je liquider, je mehr gehandelt wird, umso fairer sind die Preise. Und umso kleiner sind die Handelsspannen. Das war jetzt eine recht komplexe Erklärung für einen Faktor, der für euch super wichtig ist, nämlich die Größe der Handelsspanne. Weil?
Es gibt ja nicht nur implizite, sondern auch, also nicht nur direkte, sondern auch indirekte Kosten. Ne? Wir sagen das ja mal ganz oft, wenn ihr jetzt irgendwie was handeln wollt, dann schaut immer, was kostet das beim Broker. Das sind sozusagen die direkten Kosten, wo man direkt weiß, okay, was kostet es mich, diese Order aufzugeben? Und die indirekten und die impliziten Kosten sind dann praktisch, dass ich nochmal schaue, wie ist denn das Spread dazwischen? Wie viel kostet es mich, wenn ich jetzt gleichzeitig kaufen und verkaufen würde zum Beispiel? Also immer der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufspreis ist ja das, was wir indirekt nennen, also was sozusagen den Spread ausmacht. Und ich glaube, das wird auch ganz häufig unterschätzt, weil man sich, also ne, ich glaube, man hat oft so das Bild im Kopf, naja, das ist wie wenn ich jetzt bei Amazon irgendwie mir einen Kugelschreiber kaufe, ich sehe den Preis und fertig, ne? Aber das ist ja ganz, ganz anders. Der Preis verändert sich ja ständig und die Frage ist, wo kriege ich den Kugelschreiber am besten oder am günstigsten oder wo kann ich den Kugelschreiber am besten verkaufen? Das berechnet man, glaube ich, häufig nicht mit ein, weil man immer denkt, naja, ich sehe nur die Orderkosten. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Und das haben wir tatsächlich auch gesehen, weil auch wenn wir Referenzmarkt sind, sagen wir ja, okay, wir haben die meiste Liquidität zum Beispiel für deutsche Aktien. Jetzt wollen wir natürlich aber auch, dass Privatanleger irgendwie davon profitieren können oder wollen das irgendwie so ein bisschen greifbarer machen. Und da haben wir tatsächlich letztes Jahr einen neuen Service eingeführt, ist auch schon auf unserer Webseite. Vielleicht wird der ein oder andere das aus unseren anderen Webinaren kennen. Da haben wir immer mal drauf hingewiesen und dachten, wir nehmen uns halt mal die Zeit, das ein bisschen deutlicher und detaillierter zu erklären. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Zum einen haben wir gesagt, wir machen die Transaktionsentgelte, also das ist das, was eine Order kostet, also was wir dem Broker in Rechnung stellen für diese eine Order. An Handelsgebühren sozusagen machen wir günstiger und der Broker kann eben entscheiden, möchte er das an einen Privatkunden weitergeben oder verrechnet er das irgendwie intern mit anderen Kosten, wo das vielleicht Sinn macht. Und dann haben wir aber auch noch gesagt, okay, dann zahlt er ja pro Order weniger, aber was können wir noch machen, damit der Privatanleger noch mehr profitiert? Und da kommen wir wieder auf das Thema Spread oder indirekte Kosten in dem Sinne, indem wir halt einfach gesagt haben, okay, wir müssen mehr Liquidität reingeben, ne? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, hat es ja ausführlich erklärt, mehr Liquidität bedeutet bessere Preise. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz so einfach zu greifen. Deswegen wollten wir es auch gerne mal auf der Webseite zeigen, wie sowas aussieht. Aber im Prinzip haben wir nochmal so ein paar Market Maker. Also das sind wirklich Häuser, die sich darauf spezialisiert haben, die Liquidität zusätzlich mit reingeben und wo man dann eben von besseren Preisen profitieren kann. Was bedeutet das? Man kann ein bisschen günstiger kaufen und ein bisschen teurer verkaufen, weil man eben eine Gegenseite hat, die sagt speziell, ah, das ist eine Privatanlegerorder, wir markieren die im System und dann kann die speziell gegen diesen Market Maker Code zusätzlich ausgeführt werden. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, oh, Market Maker, das hört sich irgendwie böse an oder was bedeutet das dann eigentlich? Aber man muss sich merken, das ist zusätzliche Liquidität. Also wenn keine zusätzliche Liquidität da ist, dann handle ich einfach regulär zum besten Xetra-Preis. Also das kann gar nicht schlechter werden. Oder wenn da eben auf der anderen Seite noch jemand ist, der sagt, hier, ich kaufe dir deine Aktie für einen besseren Preis ab, dann kann ich da eben auch als Privatanleger von profitieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um so den Überblick zu kriegen.
Und wer jetzt denkt, das ist zu kompliziert, keine Sorge, wir zeigen das gleich mal und zeigen auch das Orderbuch, weil ich glaube, es macht am besten Sinn, wenn wir das nochmal anhand des Orderbuchs erklären. Aber Jana ist so stolz auf dieses Feature, dass sie unbedingt direkt loslegen wollte mit dem, damit ihr dabei bleibt, weil, Spoiler, im Oktober haben private Anlegerinnen und Anleger mit diesem Feature bei den beteiligten Banken und Depotbanken, wir zeigen auch gleich, wer das alles ist, 1,27 Millionen Euro gespart, weil sie einen besseren Preis bekommen haben. Und im Schnitt pro Order 7,25 Euro, sowas in der Art.
7,27 Euro oder was. Da haben wir uns angeschaut, welche Orders wurden im Preis verbessert und da haben wir uns das mal angeschaut. Einfach um zu verstehen, ist es nur aus unserer Empfindung wirklich ein großer Vorteil oder sieht man das auch in den Zahlen?
Ja, und das Ganze können wir vielleicht mal am besten zeigen, indem wir, Edith hat hier eine Frage, die können wir mal mit reinnehmen, falls sich sie noch nicht, und ich habe hier so einen Button, da steht Live-Antwort starten. Also ich probiere das jetzt mal aus und wenn das jetzt alles explodiert, dann keine Sorge, wir sind dann gleich wieder da. Ah, Edith will wissen, wie OTC funktioniert. OTC ist nämlich das, was ich erklärt habe anhand des Market Maker Modells. Also OTC steht für Over the Counter. Mhm. Over the Counter, das kennt ihr vielleicht aus dem Pharma-Bereich, wer es nicht weiß. Das ist aber genau das. Es gibt einen Marktplatz, der verkauft euch direkt was und guckt, dass er sich das irgendwo besorgt. Also geht nicht über den offiziellen Kanal. Eine Börse, dieses Multilateral Facility, sondern ihr seid dann in einem bilateralen Austauschverhältnis. Ah, wir haben einen Nachteil gar nicht genannt, ist halt nicht so reguliert. Das heißt, ihr habt da auch eine privatrechtliche Geschäftsbeziehung mit der jeweiligen Plattform. Ich denke, das hat das beantwortet. Ansonsten, Edith, einfach nochmal nachfragen. Wir sind ja auch gerade dabei, das ein bisschen zu lernen, wie das hier so funktioniert. So, also Xetra, ich teile jetzt mal
links.
Ja, dann muss ich noch einen Tab aufmachen. Einen Moment, das ging vorhin anders. Egal.
Ja, das Beste ist immer, es live zu testen, weil da funktioniert es immer.
Ja. So, okay. Jetzt gucken wir mal. Fenster. Nee, das ist ein anderer. Ach, ja, jetzt, da kann ich auch hingehen. Das muss ich mal ändern. Einen Moment.
Da kommt es gerade.
Da kommt es.
Super. Perfekt. Wir tasten uns auch noch ran. Die nächsten Male sind wir da ein bisschen fitter dabei.
Also, jetzt wunderbar. Jetzt haben wir hier, sind wir auf börsefrankfurt.de. Ja, Entschuldigung, ich habe das noch nicht ganz verinnerlicht. Das ist ja Deutsche Börse, eine Website im neuen Design. Und ich erkläre jetzt ein bisschen was über Xetra. Gibt es seit 1997, ist eine Vollelektronische Plattform wird oft gesagt, aber ich finde das inzwischen, oder öffentlich-rechtliche Börsenfernsehen, die ich sehr schätze, aber benutzt gerne auch noch den altmodischen Begriff der Computerbörse. Ist total irreführend, weil inzwischen alles über Computer läuft, auch der Spezialistenhandel auf dem Parkett. Aber seit 97 gibt es Xetra, war eigentlich die erste vollelektronische Plattform. Und der ganz, ganz große Unterschied zu den anderen Systemen sind zwei Sachen. Das eine ist, wir alle bewegen uns in diesem System wie ganz normale Teilnehmer, also jeder, egal ob jetzt ein Profi eine Millionen-Euro-Order eingibt oder ich 5 Anteile an der deutschen Börse kaufe für 700 Euro, egal, ich bin da drin. Alle sind gleichberechtigt in diesem Orderbuch. Es gibt in dem ganz normalen, klassischen Xetra, es gibt keine Rollenunterschiede, es gibt keine Prioritäten, keiner kommt schneller rein. Ja. Also ist alles total gleichberechtigt. Und das kann man ganz gut zeigen. Ich nehme jetzt mal hier als Beispiel, nehmen wir mal aus Neutralitätsgründen die DB1, das ist die deutsche Börseaktie. Und ich wechsle auf Xetra. Und was wir hier sehen, ist das Orderbuch. Und das ist die zweite Spezialität von Xetra, das Orderbuch ist öffentlich. Es ist einsehbar. Während andere Marktplätze veröffentlichen nur beste Geldbriefseite. Und das ist nochmal wichtig für alle, die ja nicht so firm mit sind. Links stehen alle Kaufangebote, das sind Limit Orders. Also ich sage, ich möchte die deutsche Börseaktie kaufen und möchte oben maximal 226,70 Euro bezahlen. Das gilt jetzt in diesem Moment für 531 Stück. Und auf der rechten Seite stehen alle Verkaufsangebote. Sprich, wenn ich die jetzt verkaufen wollte und ich würde sagen, ich will mindestens 226,90 Euro bekommen, dann wäre mein Auftrag da drüben. Und wenn ich kaufen will, muss ich also rechts gucken. Ich brauche ja eine Verkäuferin. Und wenn ich verkaufen will, muss ich links gucken. Ich brauche ja einen Käufer. Und die Käufer, die stehen da. Und das dazwischen, zwischen diesen 226,80 Euro und 226,90 Euro, das ist die Spanne. Und das ist das offene Orderbuch. Und falls jetzt jemand fragt, wo man das bekommt in Echtzeit, das ist jetzt hier nicht in Echtzeit, weil ich nicht angemeldet bin, aber wenn ihr euch registriert, kriegt ihr alle ETFs, ETPs kostenlos in Echtzeit mit der Orderbuchtiefe und für 3 Aktien, die ihr wechseln könnt pro Tag, auch alle Aktien. Insgesamt, und das ist das Tolle an Xetra, ist die größte Handelsplattform in Europa für ETFs. Mhm. 37 Milliarden Euro wurden im Oktober in ETFs umgesetzt. 9 Zahlen kriege ich erst heute Nachmittag. Und für November im Oktober und insgesamt waren 140 Milliarden Euro wurde gehandelt auf Xetra im vergangenen Monat. Und davon sind ungefähr 10% von diesen 140 Milliarden sind private Anleger. Und wenn man sich die Anzahl an Trades anguckt, sind es 25% ungefähr. Liegt auch zu einem großen Teil an den vielen ETF-Sparplänen, von denen es in Deutschland momentan 12 Millionen gibt. Und dann haue ich euch nicht mehr so viele Zahlen um den Kopf. 12 Millionen ETF-Sparpläne circa, zwischen 10 und 12, ich weiß die genaue Zahl im Moment nicht. Und davon ungefähr 50% laufen über Xetra. Und also dieses Orderbuch ist offen, alle sind irgendwie gleichberechtigt und sind da drin. Und ganz wichtig, unbedingt mitnehmen, Limit Order heißt, ich sage, wie viel ich bezahlen will oder ich sage, wie viel ich minimal bekommen will. Und macht das immer, bitte. Ja. Setzt eine Limit Order, es gibt überhaupt keinen Grund. Market ist nämlich die Alternative, das heißt einfach, ach, egal was, ich haue es einfach mal rein. Und jetzt haben wir hier eine Frage dazu von Martin, die versuche ich auch mal live zu beantworten. Ja, also warum werden Kurse und Orderbücher eigentlich mit circa 15 Minuten Zeitverzögerung veröffentlicht? Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass diese Preise einen Wert haben. Ja. Preise sind ein Wettbewerbsfaktor. Und die Preise haben einen Wert, die verkauft ein ganz anderer Bereich dieses Konzerns. Die sind inzwischen so weit weg, dass ich noch nicht mehr weiß, wer das betreut, diesen Konzern der Deutschen Börse Group. Und tatsächlich, ich bin schon sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass wir alle ETFs und ETPs kostenlos in Echtzeit anzeigen können mit Orderbuchtiefe. Ja. Und für diese 3 Aktien pro Tag. Also bei uns auf der Website gibt es die. Mhm. Und wir sponsern zurzeit ein Angebot bei OnVista. Da könnt ihr das läuft noch, oder?
Das läuft noch.
Ja, da könnt ihr euch auch diese Orderbuchtiefe besorgen und da reinschauen. Also es gibt sie inzwischen kostenlos. Wenn man nicht gerade ein Megatrader ist, dann reichen einem 3 pro Tag meiner Ansicht nach. Wenn man ein Megatrader ist, kann man auch das kleine Entgelt bezahlen, die diese Preise kosten. Aber jetzt bin ich bei Xetra. Und was das bringt, dieses Orderbuch und dieses da, was ihr seht, was da so blinkt, einfach dadurch ist es unfassbar schnell, es ist sehr transparent. Das macht es möglich, dass die Spannen so klein sind. Ich meine, wie ETF-Preise entstehen, habe ich, glaube ich, in der Session Nummer 5 ziemlich intensiv gesprochen, auch wie der Handel funktioniert. Da vielleicht mag sich das der eine oder die andere das nochmal anschauen, da haben wir jetzt keine Zeit, da nochmal intensiver drauf einzugehen. Und ja, das ist so das Wesentliche zu diesem Orderbuch. Und da kann man jetzt vielleicht noch am allerbesten erklären, was Diana gerade erklärt hat mit der Preisverbesserung.
Genau. Wenn du gerade mal das Fenster wieder schließen magst,
dann sieht man
es nochmal ein bisschen besser. Genau, wenn man dann nämlich auch runterscrollt.
Ja. Ah, nee, ich muss hier hin, Entschuldigung. Ich bin ja bin manchmal mit 2 Bildschirmen überfordert.
Alles gut, kein Problem. Genau, ich hatte ja vorhin schon das ein bisschen vorweggenommen tatsächlich. Aber einfach, weil ich das auch so ein bisschen mein Herzensprojekt ist. Ich mache da ganz, ganz viel mit. Genau, also man sieht ja jetzt, wir haben die Orderbuchansicht ja gerade zugeklappt. Jetzt hat man noch so diese Level 1. Also man sagt halt immer das, was ganz oben steht. Also das beste Kauf- und das beste Verkaufsangebot. Und da sehen wir ja einmal, Geld sind 226,60 Euro. Und das schwankt natürlich jetzt immer, aber gerade für 1.511 Stück. Und auf der Briefseite 226,80 für 1.052 Stück. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir dazwischen ja nochmal diese kleinen grauen Kästchen haben. Und da zeigen wir immer an, was für Privatanleger nochmal verfügbar ist, wenn es dann gerade eben zusätzlich Liquidität gibt. Das ist wieder so ein bisschen das, was ich vorhin schon meinte. Da gibt es dann extra Firmen, die mit uns einen Vertrag geschlossen haben, die zusätzlich diese Liquidität, diesen grauen Kästchen anbieten und dann eben ermöglichen, dass man besser preist. Beispielsweise hier hat man dann nicht die 226,60 Euro, sondern die 226,70 Euro. Da merkt man, das sind schon wieder 10 Cent mehr nochmal, die da angeboten werden. Und das ist natürlich immer eine Frage, kann man da jetzt irgendwie sich nochmal in den Spread stellen, weil wir haben sogenannte Tick Sizes. Das bedeutet, man kann da jetzt nicht 0,00345 Cent irgendwie besser machen, sondern immer nur an diese Tick Sizes, die wir eben definiert haben. Und was auch wichtig ist, man sieht ja auch die Stückzahl darunter. Das heißt beispielsweise, der Preis ist jetzt gerade gesprungen, das heißt die Geldseite hat nachgezogen, ist jetzt auch bei 226,70, aber man sieht, das sind 173 Stück und in diesem grauen Kästchen sind es jetzt 1.900, 1.500, man sieht, es springt ein bisschen. Das bedeutet, ich kriege einen besseren Preis und ich kann sogar tatsächlich mehr dafür kaufen. Ne? Man muss sich das ja vorstellen, da steht ja immer gesammelt, was gerade jemand bereit ist zu kaufen oder zu verkaufen. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich will irgendwie, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt typisch für einen Privatanleger, aber sagen wir mal 1.000 Stück kaufen, dann gucke ich ja immer, okay, was ist das beste Angebot? Dann gehe ich eins tiefer und räume das sozusagen nach und nach ab. Und hier können wir sagen, okay, man bleibt sozusagen auf der obersten Ebene und geht gar nicht in die schlechteren Preise rein, weil man da eben mehr Liquidität, also in dem Fall auch mehr Stücke hat. Das sind so ein bisschen die beiden Mechanismen. Also zum einen ist der Preis besser und zum anderen auch die Stückanzahl, die da geboten wird. Und wie er auch schon sagt, ist er da, das ist auch nicht irgendwie kompliziert zu kriegen, sondern einfach, wenn man eben bei den teilnehmenden Banken und Brokern schaut, die sieht man da auch, wenn man auf das i klickt.
Das machen wir gerade mal.
Genau.
Das sind schon ganz schön viele dabei. Jetzt komme ich nochmal mit dem Spoiler. Allein im Oktober 1,2 Millionen Euro gespart durch bessere Preise, wenn ihr bei einer dieser Banken gewesen seid und die Order auf Xetra eingegeben habt und diesen besseren Preis bekommen habt. Ihr seht, das sind ganz schön viele, 15 Stück, glaube ich. Ja. Ansonsten, wenn es eure nicht dabei ist, Jana gehört zu den Kolleginnen und Kollegen, die das den Depotbanken nahe bringen. Und da weiß ich, da sind einige in Vorbereitung, genau, dass das auch kommt. Absolut. Also das wird ein immer größerer Kreis. Ja. Aber ihr könntet auch mal bei eurer Bank dann nachfragen, er sagte mal, warum bietet ihr mir denn nicht den besseren Xetra-Preis? Genau. Das könnte vielleicht hilfreich sein, dass es dann auch bei euch eingeführt wird.
Genau. Zum Beispiel haben wir aktuell 15, auf der Website stehen nur 14, weil da müssen wir auch immer darauf warten, dass die Bank oder der Broker uns auch erlaubt, natürlich das darzustellen. Und das heißt, man kann da schauen und sagen, okay, ich bin Kunde von Depotbank XY und dann kann man eben schauen, ob diese Depotbank da gelistet ist. Und wenn sie gelistet ist, dann kann man automatisch von dem besseren Xetra-Preis profitieren und muss gar nichts anderes machen. Das heißt, man kann ganz gewohnt seine Order eingeben, wie du auch schon meintest, am besten trotzdem immer mit Limit handeln. Es tut nicht weh, meistens ist Market Order eingestellt, deswegen immer darauf achten, dass man nochmal auf Limit umstellt.
Manche Banken sind ja sogar so böse, also finde ich, ich empfinde es als böse, weil es gegen unseren Transparenzwunsch ist, dass sie quasi dir nur eine Seite zeigen. Also du musst erst sagen, kaufen und dann kriegst du Geldbrief für diese eine Seite je nachdem, also kaufen, dann kriegst du Brief. Wenn du sagst, verkaufen, kriegst du nur Geld und du hast überhaupt keine Chance, dir die Spanne anzuschauen. Also da würde ich sofort irgendwie sagen, stopp, ich wechsle die Bank, mach das woanders. Weil, also das sollte mindestens drin sein, dass man die Handelsspanne angezeigt bekommt, weil da versteckt sich natürlich immens viel. Erkläre ich vielleicht noch mal ein bisschen, was für negative Auswirkungen das haben kann, wenn ich über Frankfurt spreche, weil das wollten wir ja jetzt auch nicht ganz vernachlässigen. Ist ja super wichtig, Handelsplatz auch für andere Wertpapiere. Aber jetzt hier sind wir noch mal ein bisschen bei dem Xetra-Orderbuch. Ich würde gerne was ergänzen zu der Tick-Size. Das haben in der Tat nicht wir uns überlegt, sondern es kommt von der ESMA, von der Europäischen Börsenaufsicht, und die haben sich dann eine sehr komplexe Regel ausgedacht. Da werden die Wertpapiere in Liquiditätsbänder eingeteilt. Ihr wollt es nicht im Detail wissen. Ich habe es mal gerade so verstanden. Ich glaube, ich kann es auch gar nicht richtig erklären. Aber diese Liquiditätsbänder-Zuteilung hängt ab vom Preis der Aktie und vom Handelsumsatz. Also das ist eine Kombination. Mhm. Und es ist vielleicht der einen oder dem anderen schon passiert, dass eine Order abgelehnt worden ist und sagt, diese Order kann nicht ausgeführt werden oder wird nicht angenommen, weil sie innerhalb dieser zulässigen Ticks liegt. Also jetzt bei der deutschen Börseaktie sind es 10 Cent. Das kann man übrigens ganz gut sehen, wenn man ins Orderbuch guckt. Also hier, wir wissen es auch, aber wir sehen es auch. Ja. Hier liegen jetzt auch 10 Cent zwischen Geldbrief, aber eben waren es ja auch mal 20 zwischen Geldbrief regulär. Und da waren es in der Mitte 10 Cent und man sieht das ganz gut an den Abständen hier runter. Es geht immer, hier wird es immer 10 Cent billiger. Ja. Was oder günstiger, was jemand bereit ist zu bekommen, und da drüben werden es immer 10 Cent mehr, was jemand bereit ist zu bezahlen. Andersrum. Aber ihr wisst, was ich meine. Links gucken, wenn ihr verkauft, rechts gucken, wenn ihr kauft.
Das Beste steht immer oben und dann wird immer nach dem nächstbesten sozusagen sortiert. Das heißt, auf der Kaufseite sieht man immer das Höchste, was jemand bereit ist zu zahlen, und auf der Verkaufsseite das Günstigste, was jemand bereit ist zu zahlen. Einfach, weil man ja immer eine Übereinstimmung braucht, damit ein Handel zustande kommt. Das heißt, deswegen sortiert man das so, wo man sagt, da sind die am nächsten beieinander dran.
So, hier kommen ein paar Fragen im Chat. Also ich habe jetzt hier nur QA offen gehabt. Also wir gucken mal auch in den Chat. Das ist aber eigentlich alles eingerichtet. So. Wie Ingrid will wissen, das passt ja ganz gut hin. Alle anderen Fragen beantworten wir am Schluss. Wie kommt es, dass das Spread bei manchen Aktien sehr hoch ist? Ich habe es ganz am Anfang erklärt. Der wird sehr, sehr hoch, wenn derjenige, der mir die Aktie anbietet, ins Risiko geht. Und das gilt auch für Orderbücher von sehr wenig gehandelten Aktien auf Xetra, und das gilt für sehr viele Aktien im Paketthandel, also in Frankfurt. Einfach wenn ganz wenig Umsatz da ist und ganz wenig Angebot, umso größer wird der Spread. Also wie gesagt, zu anderen Wertpapieren sage ich, anderen Anlageklassen sage ich gleich nochmal ein bisschen was, aber das sind also meistens große Spreads liegen. Ach, entweder will der Händler total viel verdienen, kann ja auch sein. Oder aber es ist kaum Gegenseite da, es ist kaum Volumen da, oder eben wir sind weit außerhalb der Kernhandelszeiten, dann ist ja auch kaum Volumen da. Das ist so ein bisschen, hängt das zusammen. Der Jörg möchte wissen, Nachfrage zum Orderbuch. Welchen Wert sollte man als Limit zum Kaufen eher nehmen? Ich persönlich und fahre damit richtig gut. Ich gehe eigentlich immer auf die andere Seite. Also, weil hier zum Beispiel habe ich ja die 10 Cent. Ich kann da nicht in den Spread rein. Da bin ich ja sowieso schon irgendwie drin. Aber ich würde jetzt hier einfach hingehen und würde, wenn ich die deutsche Börseaktie in den Augenblick kaufen wollte, würde ich sagen, ich zahle 227,10 €. Ja, also zur anderen Seite. Wenn mir der Preis dann wegläuft, wenn es total hektisch ist, okay. Beim ETF ist mir das noch nie passiert. Bei einer Einzelaktie, weil da sind Designated Sponsors, habe ich, wie gesagt, in Session 5 ausführlich erklärt, die sorgen dafür, und da kommt man als privater, kleiner Auftrag eigentlich immer weg. Hier aber ist eigentlich eine ganz gute Einsteigertaktik, sag einfach, du nimmst immer die andere Seite, dann kriegst du halt den bestmöglichen Preis. Ja, und wenn es im Moment dauert, und ansonsten halt anpassen, und wenn es total hektisch wird und man kommt nicht aus dem Markt raus, ist vielleicht sogar eine Situation, wo man als Privatperson nichts machen sollte. Mm. Und vielleicht einen Kaffee trinken und rausgehen. Und,
ja, ist ja meistens auch nicht ganz dringend, wenn man gerade einen Order platzieren möchte. Da geht es ja dann bei Privatanlegern in der Regel nicht um Millisekunden.
Ah, und Hans-Jürgen hat hier eine schöne Feedback für uns. Im Nachgang zu früheren Webinar habe ich bei der DKB angefragt. Man wollte das Thema prüfen. Sehr schön.
Sehr gut.
Sehr gut.
Das hilft immer enorm, auch von der anderen Seite nochmal zu fragen. Aber anbieten können wir es natürlich immer, aber es gibt keinen Zwang, das anzubieten. Also von daher.
So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in ein Orderbuch von ETF. damit wir das auch nochmal sehen. Und danach sage ich ein bisschen was über das Parkett. Da ist auch eine Frage zu.
Eine Ergänzung habe ich dann tatsächlich auch gleich noch zu unserem Xetra-Angebot, was ja heute ganz neu ist. Und zwar haben wir das heute eingeführt, dass es einen Früh- und einen Späthandel zusätzlich gibt, nur für Privatanleger. Was bedeutet das? Wir haben ja unseren regulären Xetra-Handel von 9 bis 17.30 Uhr. Das heißt, wir starten immer mit einer Eröffnungsauktion. Dann haben wir wieder kontinuierlichen Handel. Dann haben wir nochmal eine Mittags- und eine Schlussauktion. Und gerade bei der Schlussauktion wird zum Beispiel auch immer viel Liquidität gebündelt. Da sind auch noch teilweise echt sehr, sehr große Orders drin, weil man eben sagt, da wo gerade viel Liquidität ist, kann man auch super große Orders einstellen. Das ist nur was im Hintergrund. Aber was meine ich damit? Wir haben das jetzt erweitert, dass wir nicht mehr nur von 9 bis 17.30 Uhr sprechen, sondern von 8 bis 22 Uhr exklusiv als Privatanleger. Auch da ist es den Banken vorbehalten, die eben generell an diesem verbesserten Xetra-Angebot, wie ich es jetzt mal nenne, teilnehmen, also die auch diese grauen Kästchen da anbieten. Sieht man auch, wenn man aufs i klickt, da ist dann nochmal so eine kleine Tabelle, wer bietet die besseren Preise an und wer bietet vielleicht zusätzlich auch noch den verlängerten Handel an. Bedeutet natürlich nicht, dass man das nutzen muss, aber wir haben einfach gesehen, dass da irgendwie ein Bedarf ist, gerade, du hattest es ja zu Anfang gesagt, 24-5 Handel, teilweise am Wochenende, und wir haben da einfach so oft die Anfrage bekommen, so ich möchte auch irgendwie nach 17.30 Uhr nochmal aus meiner Position irgendwie raus oder ich möchte vielleicht morgens um 8.30 Uhr schon irgendwas handeln, dass wir einfach gesagt haben, wir bieten das eben an. Und was auch besonders ist, weil wir natürlich das Thema haben, wie sind da die Spreads, also wie sind die Preise, dass wir mehrere konkurrierende Market Maker haben, bedeutet, die haben wir verpflichtet vertraglich, die geben die ganze Zeit Liquidität rein, also das, was man auch in diesen grauen Kästchen praktisch sieht, damit man eben jedes Instrument handeln kann, das heißt, man kann einmal gegen diese Firma sozusagen handeln oder auch gegen jeden anderen Privatanleger, der daran teilnimmt, wieder Thema Multilateral Trading Facility, wir bieten wirklich den Handel für alle an und das ist auch transparent und man wird nicht exklusiv gegen irgendwas speziell ausgeführt. Genau, das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir das eben haben und die konkurrieren eben, weil wir gesagt haben, wenn da nur ein Unternehmen ist, hat er gar nicht so den Anreiz, einen besseren Preis zu bieten, aber wenn da mehrere sind, die genau gegen euch jetzt oder gegen die Order ausgeführt werden wollen, dann können wir da ein bisschen den Preis noch verbessern, zumindest ist das so unsere Idee, seit heute live, also auch da, wenn die Bank oder Broker das nicht anbietet, dann gerne einfach mal nachfragen, je mehr Bedarf da ist, desto mehr können wir es anbieten. So, lange Rede, kurzer Sinn, du wolltest auch noch
was sagen. Also ab heute gibt es eine Möglichkeit von 8 bis 9 und zusätzlich eine Möglichkeit, und die finde ich besonders spannend, gerade für die ganzen ETPs und ETFs, von 17.30 bis um 22 Uhr. Und was ihr immer machen könnt, aber jetzt greife ich vorweg zu meinem sozusagen Abschließempfehlung, mein Kniff, schaut mal auf einer Website, die mehrere Handelsplätze anbietet, Finanzenet, Investing.com und Vista, eigentlich eine ganze Menge Websites, haben viele Marktplätze. Könnt ihr euch auch einfach mal anschauen, ab sofort, was ist denn da abends los? Und wo ist die Spanne? Das seht ihr an der Stelle auch. Finde ich ganz, ganz spannend. Wir sind selber gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden es natürlich total monitoren. Ich wollte jetzt hier nochmal ein Orderbuch von dem ETF zeigen. In dem Fall ist es der von iShares, ich muss dahin.
X-Trackers.
Von X-Trackers, der Thailand-ETF. Da ist nicht so viel los. Tagesumsatz bisher 113. Okay, so ganz wenig auch nicht. Aber selbst da seht ihr, habt ihr ein Orderbuch, da sind die Abstände jetzt schon viel, viel größer. Und vorne die Summen auch nicht so groß. Also da kann man sich das auch wunderbar angucken. Deutsche Börse-Aktie als DAX-Wert ist natürlich viel, viel mehr los. Und ich habe da irgendwie eine andere Hektik im Buch.
Ja.
Aber so funktioniert das bei ETFs. Und hier, ich bin eingeloggt, es ist natürlich in Echtzeit.
Genau. Ja.
Aber da gilt genau das Gleiche. Ich habe hier auch einen besseren Preis. Und hier jetzt, guckt mal hier, ich bekäme ihn. Wenn ich jetzt gekauft hätte, hätte ich ihn hier an der Stelle. Naja, das springt hier. Aber wir waren jetzt hier eben irgendwie 6 Cent besser.
Genau.
Aber im Schnitt, wie gesagt, 7 Euro spart man insgesamt. 6 Cent gilt ja hier für ein Stück. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber jetzt beantworte ich noch ein paar Fragen oder wir beide sprechen jetzt noch mal kurz über Frankfurt. Also Parkett möchten wir ja nicht vergessen.
Genau.
Unser Fokus war heute wegen der neuen Services Xetra, aber natürlich ist das Parkett noch genauso wichtig. Der Unterschied ist, dieses Modell, was wir jetzt hier gezeigt haben, dann gehen wir mal auf eine Aktie, werden wir hier live. Das funktioniert natürlich bei sehr viel gehandelten Wertpapieren am allerbesten. Also Xetras Stärke ist nicht der Nebenwert und auch nicht. Und da geht es nämlich gar nicht, der Referenzmarkt, wenn der Referenzmarkt woanders ist. Ich gebe jetzt ein Beispiel, die Anleihen. Insgesamt 37.000 Anleihen werden in Frankfurt gehandelt. Also es gibt in Frankfurt 1,5 5 Millionen Wertpapiere, Xetra sind es nur 3.000. Diese 1,5 Millionen Wertpapiere sind natürlich zum ganz großen Teil Zertifikate und Optionsscheine. Und, aber es sind auch 13.000 Aktien, 37.000 Anleihen, 3.000 Fonds. Und gerade bei den Anleihen und bei den Fonds geht es gar nicht auf Xetra, weil es immer eine Referenz gibt. Jetzt, ich lasse die Fonds jetzt mal beiseite, nehme die Anleihen, weil das ist ein sehr großer Markt und auch spannend. Und da ist aber 95% des Handelsvolumens in Anleihen läuft außerhalb der Börse zwischen den Banken. 5% übers Parkett. Ja, das heißt, ja, aber da habe ich einfach einen Referenzmarkt woanders. Und ich mache jetzt hier mal die Anleihen auf. Mal gucken wir hier, was heute meist gehandelt wurde. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, jetzt gerade so also Bundesanleihen. Da sitzt meistens der Arthur Brunner, wenn er nicht gerade in Urlaub ist, von der ECF und stellt permanent Preise, aber auf Basis der Preise, die von der Finanzagentur kommen. Also bei Parkethandel ist so, da sitzt der Spezialist, das Orderbuch ist nicht offen, aber ich sehe auch Geldbrief. Ich sehe hier, wie nah das beieinander ist. Und das ist ein Service von der Finanzagentur. Die stellen einfach ständig diese Preise und man kann sozusagen auf dem Parkett via dem Spezialisten, das ist die Rolle vom Arthur Brunner in dem Fall für diese Bundesanleihe, via des Spezialisten kann man diese Aktie kaufen. Das Ganze gilt auch für Auslandsaktien. Und da, wir haben 8 Spezialistenhäuser tätig, die nennt man so, das sind Wertpapierhandelsbanken, die betreuen die Orderbücher, die sind genauso Orderbücher wie das, was wir eben gesehen haben, für die Aktie oder für den ETF. Betreuen diese Orderbücher und pro Wertpapier gibt es einen Spezialisten, der den Orderbuch betreut und da reinschaut. Aber der Unterschied ist, das Marktmodell ist ein bisschen anders. Mhm. Bei Xetra heißt das fortlaufender Handel und hier ist es eine fortlaufende Auktion. Ja. Und das Orderbuch ist geschlossen. Also ich sehe hier für diese Bundesanleihe nur Geld und Brief in dem Augenblick top of the book. Das andere sieht man nicht. Das sieht nur der Spezialist. Das ist auch wir beide dürfen nicht in die Schranke reingehen, aus genau dem Grund. Höchst reguliert.
Ja.
Und es gibt aber eine ganze, ganze Menge Wertpapiere, da macht es echt super Sinn, das mit einem Spezialisten zu machen, nämlich die Anleihen, weil einfach der Hauptmarkt woanders ist. Da wäre einfach in Frankfurt gar nicht genügend Gegenseite, damit das gut funktioniert. Mhm. Und bei anderen Wertpapiertypen wie dem Fonds, weil da Referenzmodelle gerechnet werden, weil die Bepreisung von einem Fonds, von einem aktiv verwalteten Fonds, wenn die Fondsgesellschaft nur einmal am Tag einen Preis veröffentlicht und das macht sie morgen auf Basis der Werte von heute Abend, dann rechnen die einfach anhand der Wertpapiere im Fonds, was der gerade wert sein könnte. Macht super Sinn an der Stelle. Ach ja, und die ausländischen Aktien, das ist eigentlich immer mein Lieblingsbeispiel.
Ja.
Ich kam vorhin mit der japanischen Brauerei.
Das funktioniert immer ein gutes Beispiel.
Ja. Und das ist das ist der Unterschied dazu im Parketthandel. Und wir sehen, das geht auch mit kleinen Spannen. Da war nämlich vorhin eine Frage. Ich muss noch ein bisschen zwischen diesen Qs und As und dem Chat tauschen. Ja, wie kommt es, dass der Spread bei manchen Aktien sehr hoch ist? Ja, der ist dann eben, wie ich es vorhin erklärt habe, und das kann man auch im Parketthandel ganz gut sehen. Ne? Achso, ich muss hier tauschen. Dann gehe ich mal zu einer Aktie. Och, ich lasse es bei der Anleihe, das ist besser. Ich nehme mal was anderes. Ich nehme hier mal was von RWE. Na, da bin ich immer noch klein bei 0,38, aber gerade bei Anleihen muss man halt stark gucken. Da hast du manchmal eine Spanne von 1% und 1,5%. Das ist nun definitiv meiner Ansicht nach zu viel. Wenn ich was habe mit einer Rendite von, wo sind wir hier? 3,45% rentiert die. Wenn ich jetzt schon mal durch Kaufen und Verkaufen 1% verliere oder auf jeden Fall ein halbes Prozent, also das ist so eine Relation, man muss es immer in Relation zur erwarteten Rendite sehen, ob sich dann der Kostenfaktor Spanne lohnt. Und die gibt es auch nicht, und das ist Fällefanz, also die, wenn ihr glaubt, die gibt es dann woanders zu einer besseren Spanne, das ist dem auch so nicht. Das ist so ein bisschen illiquiderer Markt. Oder hast du dazu eine Ergänzung?
Nee, ich würde sagen, das ist eigentlich auch okay. Ich kann mal so viel sagen, aber wir haben ja nicht mal so viel Zeit.
Ja, okay.
Aber wichtig ist einfach nochmal zu verstehen, dass wir da halt wirklich Menschen haben, die drüber schauen und die halt das natürlich auch sinnvoll einpreisen. Weil bei Xetra ist es einfach so liquide, dass das immer automatisch durchläuft und das System ausreicht. Aber hier halt wirklich jemand, der drüber schaut und der da versucht, einen sinnvollen Preis zu finden und natürlich auch den Spread möglichst gering zu halten, auch wenn es nicht bei allen Wertpapieren so klappt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Einfach aufgrund des Handels von dem Wertpapier, je nachdem, wie da halt ist, ob da viel oder wenig gehandelt wird, das hat natürlich eine Auswirkung.
Und auch ein wichtiger Punkt, die Spezialisten führen auch die Stop-Loss-Orders. im Buch. Mhm. Aber Ordertypen machen wir in der ersten Session im Januar ausführlich, beim Einstieg Nummer 7. Da kommen die ganzen Ordertypen dran. Heute hatten wir ja diese beiden Ordertypen, Limit und Market Order. Und das vorweg. Ich stelle mal das Teilen ein. So, zack. Und wir gehen nochmal zu den verbleibenden Fragen.
Da war noch eine Frage von Joachim. Wie kann man auf der Website der Deutschen Börse mit Verbindung zur eigenen Bank handeln? Also das Depot liegt immer bei eurer Bank oder eurem Broker und dann könnt ihr von dort aus einfach, wenn ihr die Auswahl der Handelsplätze kommt, eben Xetra auswählen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Broker, die eben, wie du auch schon sagtest, nur einen Handelsplatz anbieten oder Xetra nicht. Und das heißt, wenn das aber angeboten wird, kann man einfach Xetra auswählen, dann profitiert man von dem Angebot, was wir vorgestellt haben, weil bei uns selber kann man kein Depot haben.
Ja, aber es gibt diese Handelsbuttons, genau, das hätte ich ja vielleicht nochmal zeigen
das
können.
Das kann man natürlich machen,
ja. Das können wir machen, vielleicht teilen wir das doch nochmal. Hier, jetzt sind wir wieder auf der Website. Ach, das geht ja schön flott hier. Also, ich nehme jetzt mal die Merck-Aktie, weil sie Tagesgewinner ist. Und ich kann hier auf den Kaufen-Button klicken. Ja. Jetzt mal gucken, was bei mir hinterlegt ist. Gar nichts genau. In dem Fall. Ich bin angemeldet. Und jetzt kann ich tatsächlich auch meinen Broker auswählen, wenn ich jetzt sage, ich bin bei der ING und gehe dann raus und lande jetzt hier bei der ING. Oh, ich habe da sogar ein Depot, deswegen gehe ich da mal wieder weg. Aber ihr seht, ich wäre in dem Augenblick direkt in der Anmeldemaske gewesen. Meine Daten sind ja hinterlegt. Ein Klick, ich wäre drin gewesen. Dann hätte ich noch die Authentifizierung machen müssen. Also das ist so die nächste, wir nennen das Broker-Buttons, das ist so die nächste Verbindung, die wir schaffen von unserer Website zu eurer Bank. Ich selber, wenn ich handle, ich nutze die manchmal. Ansonsten habe ich einfach zwei Fenster offen. Ja. Ich gucke mir hier den Preis an, gehe in die Ordermaske, gucke, was die mir anbieten und arbeite dann einfach mit zwei verschiedenen Tabs.
Mache ich auch,
ja. Und das geht eigentlich relativ smooth. Also das ist gar nicht so hin und her. Und man kann auch, wenn man es gar nicht so oft zwei Tabs haben will, tatsächlich auch das Handy nehmen. Also ich kann ja auch meine Ordermaske oder die Preise auf meinem Telefon aufrufen und sehe es dann so direkt nebeneinander. Das ist nur mal so als Empfehlung. Also das Nächste, was man rankommt, ist mithilfe dieser Buttons. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben.
Da noch die Frage, ob es eine Situation gibt, in der man vorzugsweise nicht den Börsenplatz Xetra auswählen sollte, sondern Börse Frankfurt. Also zum einen, wenn es ein Wertpapier ist, was auf Xetra nicht handelbar ist. Ich glaube, das ist eigentlich selbsterklärend. Wenn man eine Anleihe handelt, dann sollte man natürlich Frankfurt auswählen. Oder natürlich, falls das Spread irgendwie in dem Moment besser sein sollte. Also man kann ja immer vergleichen, ne? Sagt es ja auch schon mit dem Marktdaten, passt eigentlich gerade ganz gut zum Thema, dass man immer guckt, wo ist der Preis gerade und wo kann ich dann sozusagen für mich mit einem besseren Spread handeln. Das wäre so eine Situation, wo ich sagen würde, dann eher Börse Frankfurt. Also trotzdem immer vergleichen, weil jeder Handelsplatz auch seine eigenen speziellen oder seinen eigenen Fokus hat, sage ich mal, und bei manchen Instrumenten besser ist als der andere.
Ja, und das ist genau, ich bin ja vorhin im Satz abgebrochen. Das sind 8 Banken, die das machen und die sind nicht alle gleich gut. Ja, es gibt manche, die machen super Preise und es gibt manche, da schläft manchmal einer. Also es ist auch einfach gucken, ja. Das ist ganz simpel. Genauso wie es aber auch bei den anderen außerbörsischen Plattformen gibt es auch manchmal Händler, die schlafen und andere nicht. Also das ist immer noch ein Mensch dahinter und da macht es einfach Sinn zu gucken. Und wenn was euch jetzt vielleicht ein bisschen, gerade wenn ihr am Einsteigen seid, kompliziert vorkommt, arbeitet das einfach in eure Routine rein. Und noch ein Punkt, es macht einfach viel, viel mehr Spaß, wenn man richtig so merkt, ich bin so mit am Marktplatz drin. Ich nehme nicht einfach nur, was mir einer anbietet, sondern ich bin Teil des Marktes, bestimme den Preis mit, gibt einem schon ein gutes Gefühl. Mir zumindest. Erhöht den Spaßfaktor.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay, Wilfried will noch wissen, er war bei Onvista und wurde gekündigt. Ja, das ist die Onvista Bank. Die hat aufgehört Ende letzten Jahres, glaube ich. Aber wir reden jetzt, wenn ich Onvista sage, meine ich das Finanzportal. Das gibt es weiterhin und die haben eine ganz gute Angebot an Preisdaten und auch an anderen Sachen. Ja. Ist ja eine Geschmackssache, welches Finanzportal man lieber mag. Ich mache übrigens, ich gucke mir das auch immer gerne mal auf zwei an, weil ich weiß, wie komplex es ist, sowas anzubieten. Da kann immer mal ein Hiccup sein. Vielleicht ab und zu mal woanders auch noch nachgucken und zu gucken, ob da dasselbe steht. Dann haben wir noch eine Frage. Jens wollte noch wissen, ob es eine Übersicht über das Handelsvolumen der Vergangenheit gibt. Ja, und zwar haben wir das wertpapierweise. Also kannst auf jedem Datenblatt, jetzt hab ich keins mehr offen, also Datenblatt ist immer dieses Factsheet auf Englisch von einem Wertpapier, jedes hat eins und da gibt es hinten Kurs- und Umsatzhistorie und da hast du quasi nicht nur den Schlusspreis, der da drin ist, sondern auch den Tageshöchsten, Tagestiefsten und den Umsatz. Und dann kann man sich das ganz gut angucken. Ich weiß jetzt nicht, wo man alle DAX-Werte zum Beispiel untereinander nach Umsatz gucken könnte. Hätte ich auch gern mal wieder. Ja. Vielleicht können wir mal wieder ein paar Websites bauen und dann hat man wieder sowas im Angebot. Okay, super. Ich glaube, wir sind so.
Ja, zwei Fragen haben wir noch Ende. Tatsächlich. Okay. Ich gerne machen. Ja. Also einmal noch der Zusammenhang zwischen Kaufpreis und der Stückzahl erklären. Bekomme ich nur den Kaufpreis, wenn ich die genannte Stückzahl kaufe? Tatsächlich nicht, sondern das wird immer nur gebündelt. Ne? Das heißt, einer sagt, ich möchte 10 Stück kaufen, der nächste sagt, ich möchte 5 Stück kaufen und der dritte sagt, ich möchte auch 5 Stück kaufen, dann wird da halt 20 Stück angezeigt. Das bedeutet nur, ich könnte jetzt, wenn ich auf die andere Seite gucke sozusagen oder auf der anderen Seite bin, diese 20 Stück halt zu dem Preis verkaufen oder kaufen. Bedeutet aber nicht, dass man es machen muss. Aber es ist natürlich gut, wenn die Stückzahl relativ hoch ist, weil dann einfach bedeutet, dass da viele Angebote sind und man dann eine Möglichkeit hat, wenn da jetzt 1000 Stück quotiert werden und ich will 20 haben, dann weiß ich, das frisst sich nicht rein. Also reinfressen bedeutet immer, wir haben ja den besten Preis oben und dann geht es immer so runter. Also von daher, das ist ein bisschen der Zusammenhang. Es wird einfach gebündelt und aggregiert, wer aktuell für welchen Preis es zu bereit ist zu kaufen oder zu verkaufen.
In der Einzelansicht, die haben wir jetzt gar nicht gezeigt, es gibt unter Aktien nochmal nach Indizes gegliedert die Orderbücher und da seht ihr auch die Spalte Count, das bedeutet Anzahl an Orders. Also sprich, ich habe 500 Stück und Count ist 2, dann machen beide Orders zusammen, die da sind, die da im Buch drin sind mit ihrem Limit, machen dann die Stückzahl aus. Und jetzt war lange Zeit, ich meine, ich mache das ja schon sehr, sehr lange, also die ersten Jahrzehnte meiner Tätigkeit war es echte Pest, dass die Mehrheit der Depotbanken bei, wenn ich 500 Stück kaufe und es sind 2 Orders von jemand anders, da 2 Teile ausgeführt haben. Das ist ja der Vorteil von Xetra. Ja, das ist ja gerade das macht Xetra so gut als Marktplatz. Wenn die Bank das jetzt doppelt berechnet, dann ist es aber eine Sache der Bank, weil wir berechnen es nicht doppelt. Also wir nehmen einfach Entgelt, das ist sowieso viel, viel niedriger als das, was die Bank von euch nimmt, berechnen da einfach also es wird einfach berechnet, obwohl es dann zeitgleich 2 Teile waren. Und da kann man einfach nur empfehlen, wenn eure Bank das tut, dann wechselt sie. Trend geht Tendenz geht zum Zweitdepot. Also wenn ihr euch das jetzt überzeugt und ihr habt aber nur ein Trade Republic Depot, dann versucht es doch mal, macht ein zweites auf und probiert einfach mal ein bisschen was aus. Ja? Oder alle, die Xetra Gold haben wollen, das geht ja auch bei einigen nicht, dann macht euch ein zweites Depot auf, handelt Gold auf Xetra, genauso wie wir das erklärt haben. Das gilt auch die Preisverbesserung, ja, ist ja ein ETC. Das kann man auch machen. Also Mut zum Zweitdepot und zu besseren Konditionen.
Zum Angebotsvergleich auf jeden Fall. Passt auch noch zu einer Frage, da fragt Bettina, wie kann ich beim Handel über Xetra oder dieses Angebot, was wir eben haben, meine Depotbank auswählen. Auch da, wir haben wie gesagt diese Liste mit den ganzen Banken und Brokern, die teilnehmen. Bedeutet, man geht dann einfach in sein Depot rein und kann dann sagen, okay, passt, ist in der Liste mit drin, dann wähle ich einfach Xetra als Handelsplatz aus, mehr muss man gar nicht machen. Also alle Banken und Broker, die wir schon angeschlossen haben, die halt auch den Vertrag dafür unterschrieben haben, auf unserer Webseite sind, bieten das auch an und da muss man gar nicht mehr machen. Das klingt immer komplizierter, als es ist, einfach über Xetra weiterhandeln und dann hat man die Vorteile auch.
Dann fassen wir einfach nochmal zusammen. Also nutzt die Möglichkeit, den Marktplatz auszuwählen. Ja. Vergleicht bitte, schaut euch Geldbrief an. Wenn euch irgendwas nicht behagt, sucht euch eine andere Bank, setzt Orders mit Limit, bitte, 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 egal, auch wenn ihr das bei Trade Republic mit Lang und Schwarz macht, setzt denen ein Limit, handelt am besten in die Spanne rein und achtet aber auf die Tick-Sizes. Und dann, wenn die Tick-Size schon die Spanne ist, weil es eine teure Aktie ist, die viel gehandelt wird, dann geht einfach auf die andere Seite, probiert das einfach mal aus. Das wäre so meine Zusammenfassung.
Ja.
Und merkt euch, es geht jetzt bis 22 Uhr.
Genau.
Ab heute. Prima, dann sind wir auch am Ende. Nächste Woche hat Diana, Max Linden heißt er, zu Gast von Lemon Markets. Das ist ein Dienstleister für ganz, ganz viele Online- und Depotbanken. Und der wird einfach mal erzählen, was so los ist gerade in Deutschland. Super spannend. Ich bin leider nicht da. Übernächste Woche habe ich dann den Nils Nauhauser zu Gast, Verbraucherschützer. Und ich glaube, da komme ich auch an die Grenze meiner Komfortzone. Weil ich meine, der Mann ist sowas von kritisch und unabhängig. Ja, unabhängiger als wir. Ja. Und mal gucken, er wird darüber sprechen, was für Chancen man mit ETFs hat und wo auch die Grenzen sind. Ja, also weg von der ganzen, aus der Bubble, nenne ich das jetzt mal. Also, und wer es nicht verpassen will, meldet euch an, auch für unseren Newsletter. Und wir haben noch eine Session dann am Ende des Jahres, also am 22. Dezember kommt Birgit Happel und mit ihr spreche ich über die Kosten von Care-Arbeit.
Gesundheit.
Entschuldigung, ich habe gerade noch versucht, das auszuhalten. Die Kosten von Care-Arbeit und was man da besser machen kann. Und dann geht es im neuen Jahr weiter. Erste Thema Ordertypen. Februar machen wir weiter mit bei Einstieg 18 wir dann mit Anleihen.
Genau. Weil sich auch viel gewünscht.
Und wir machen auch wieder ein weiter 2026 mit diesem Montagssession. Schreibt uns doch, was für Themen ihr haben wollt. Wir freuen uns über Feedback und versuchen das dann auch entsprechend anzubieten.
Genau.
Dankeschön.
Super, Dankeschön.